die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu.
Hallo und herzlich willkommen zur 591. Episode der Hörmupfel vom 9. Januar 2026. Heute geht es mit dem dritten Teil unserer Kreuzfahrt durch die Karibik und Mittelamerika weiter. Und zwar machen wir uns auf von Cozumel nach Costa Maya und nach Belize und schließlich nach Roatán. Viel Spaß beim Hören. Ja, wir fuhren also über Nacht von Cozumel nach Costa Maya. Beides liegt in Mexiko. Eigentlich dachte ich, wir wären im Golf von Mexiko unterwegs, aber wenn ich es richtig gesehen habe, fuhren wir weiter südlich und somit im Karibischen Meer. Wir mussten an dem Tag nicht tendern, sondern konnten über einen langen Steg an Land gehen. Um uns herum war dann karibisch-türkisfarbenes Meer und ihr müsst es euch so vorstellen, wie ihr es von diversen Bildern aus dem TV-Gerät kennt. Es war wirklich gigantisch schön. Mit uns lagen die Grandeur of the Seas und die Harmony of the Seas im Hafen. Zwei sehr, sehr unterschiedliche Schiffe, unterschiedlicher könnten sie gar nicht sein. Die eine ist recht klein und kuschelig und die andere ist wesentlich größer, also ein Koloss mit Kletterwänden und Riesenrutschen und Riesenanimations- und Gedöns. Also wirklich unfassbar. Alles in allem sind wir meist alleine oder maximal mit wenigen Kreuzfahrtschiffen im Hafen gewesen. Das hat TUI sehr gut geplant, finde ich. Man ist am Anfang der Saison noch so früh dran, dass kaum Trubel ist und man relativ alleine dort steht. Das ist uns auch letztes Jahr schon auf der vorangegangenen Route von New York nach Jamaika aufgefallen. Costa Maya hat einen sensationell schicken Kreuzfahrthafen. Wenn ihr wollt, sucht mal auf YouTube danach, dann werdet ihr vermutlich ein besonderes Video finden, in dem vier Männer in luftiger Höhe an einem ca. so 20 Meter langen Mast hängen und sich an dicken Seilen gebunden um ihn herum drehen und das Ganze natürlich kopfüber. In meinem Video werdet ihr das wahrscheinlich auch sehen und wenn ihr lieb seid, dann supportet ihr das Video mit Kommentaren, Likes und Abos und auch vielleicht dieser neuen Funktion, mit der man kleine Kanäle pushen kann. Bitteschön, Dankeschön. Ja, jedenfalls zeigten diese Akrobaten dort, was sie drauf hatten und zusätzlich gab es dann noch eine ganze Menge Geschäfte dort, in denen man dann reichlich Geld lassen konnte. Wir liefen aber durch diesen Part dann hindurch zu unserem Bus, denn wir hatten den Ausflug Kohunlich, Maya-Stadt im Reich der Palmen, gebucht. Kohunlich ist eine Maya-Stadt und ein echter Geheimtipp unter den Maya-Städten. Fernab von Trubel und von diesen ganzen großen Touristenorten und mitten im tropischen Regenwald des mexikanischen Bundesstaates Quintana Roo. Das Highlight der Anlage sind dann fünf beeindruckende, über 2 Meter hohe Stuckmasken. Sie schmücken dann die Treppe des Tempels der Masken und zeigen dann menschliche Gesichter mit Attributen des Sonnengottes und einem Jaguar. Und dieser Architekturmix der Anlage, der ist eben auch etwas ganz Besonderes, denn Kohunlich vereint verschiedene Baustile, darunter Elemente des Rio-Beck-Stils mit steilen Treppen und dekorativen Türmen. Und wir hatten dieses Mal einen englischsprachigen Reiseführer, was nicht ganz so schön ist, aber uns auch nicht unbedingt stört. Das meiste verstehen wir und auch bei deutschsprachigen Reiseführern höre ich auch nicht immer zu, und von dem her ist das durchaus machbar. Der Mann, der hieß Morales, ich kann gar nicht so rollen, wie er das gemacht hat, das R so rollen, Morales, und machte seine Sachen wirklich super gut. Er hatte gefühlt 1000 eingeschweißte Fotos dabei, auf denen irgendwelche Karten, Maya und Tiere abgebildet waren. Und während der zweistündigen Fahrt vermittelte er uns dann ganz, ganz, ganz viel Wissen und zeigte dazu eben diese Bilder. Vor Ort wurden wir dann als einziger Bus durch ein wunderschön bewaldetes Gebiet geführt. Also nicht der Bus wurde geführt, sondern der Inhalt des Busses, also wir. Aber wir waren eben nur ein Bus vor Ort. Als wir dann zurückkamen zum Parkplatz, stand noch ein zweiter da, aber wir hatten die Gruppe auf dem großen Gebiet gar nicht gesehen. Ja, und dort auf diesem Gebiet standen dann eine Vielzahl an Ruinen. Und das waren teilweise wieder Tempel, aber auch eine Wohnstätte des Maya, nennt man das, Häuptlings oder Königs, weiß ich jetzt nicht. Und der hatte 21 Frauen oder durfte 21 Frauen haben und dementsprechend viele Nachkommen hatte er auch und die mussten ja auch irgendwo leben. Dann gab es auch dort wieder einen Ballspielplatz. Wie das funktioniert, habe ich euch, glaube ich, in der letzten Episode schon erzählt. Es gab da jedenfalls mehrere Ringe, die in luftiger Höhe, also aus Stein gehauen oder Stein gebaute Ringe, die in luftiger Höhe angebracht waren und dort mussten Bälle durchgeworfen werden. Und die Krux an der Sache war, dass die Bälle sehr schwer waren und trotzdem nur mit den Oberarmen oder den Hüften gespielt werden durften. Außerdem würde der Gewinner dann als Blutopfer dargebracht werden, erzählte man uns. Und der Reiseführer an diesem Tag, der zweifelte das aber an und meinte, erstens seien die Bälle zu schwer gewesen, um sie mit den Hüften durch die Ringe zu stoßen. Und zweitens wären sie ja blöd gewesen, die Sieger, also die besten und stärksten Männer, zu opfern. Und er meinte dann, man hat erstens die Bälle vermutlich mit Schlägern durch die Ringe geschlagen, so glaubte er das. Und zweitens vermutete er, dass die Frau des Siegers geopfert wurde, was für mich persönlich dann genauso dämlich gewesen wäre. Ja, die Anlage war wirklich sehr schön und mein Herz allerliebster war fasziniert davon, dass alles so wahnsinnig grün war, wo es doch so wahnsinnig heiß in dieser Gegend ist und auch ständig die Sonne scheint. Aber wenn man bedenkt, dass die Gegend hier teilweise unter dem Meeresspiegel liegt und alles voller Mangroven ist, dann kann man sich das eigentlich schon denken. Außerdem waren wir mitten in der Regenzeit dort. Nee, nicht mittendrin, am Ende der Regenzeit, aber die Regenzeit lag hinter uns. Die ist, glaube ich, immer so von April bis Mitte, Ende Dezember, was dann natürlich auch alles zum Grünen brachte. Also grüner Rasen, wunderschöne Bäume und auch Palmen und blühende Sträucher und es war wirklich herrlich. Und auf der grünen Wiese wuchsen dann auch kleine Mimosen, die sich, wenn man die Blätter mit den Fingern anstupst, eben mimosenhaft zusammenziehen. Wir waren dann, der einzige Bus dort und das war dann ein krasses Gegenteil zum Vortag, wo wir uns in Chichen Itza zwischen Tausenden von Menschen bewegen mussten. Hier mal ein paar offizielle Informationen von TUI zu diesem Ausflug. Etwa zweistündiger Transfer nach Koh Hoonlich, circa 2,5 Stunden Aufenthalt mit geführtem Rundgang. Der Fußweg beträgt etwa 1 Kilometer und führt größtenteils über unebene Wege und enthält einige Stufen. Bitte denken Sie an festes und bequemes Schuhwerk, Trinkwasser, Sonnen- und Mückenschutz, Fotos vor Ort gegen Gebühr. Aus ökologischen Gründen verzehren Sie das Lunchpaket bitte während der Hin- und Rückfahrt. Keine Rucksäcke oder größere Handtaschen in der Maya-Stätte erlaubt. Diese können im Bus verbleiben. Preis 135 Euro, Dauer 7 Stunden, von 9 bis 16 Uhr, Verpflegung, Lunchpaket. Wir haben dann wie immer durch die Buchung unserer Kabine, dieser Premium-Kabine, 20% weniger für diesen Ausflug bezahlt. Außerdem stellte sich dann hinterher heraus, dass wir durchaus unsere Rucksäcke hätten mitnehmen können. Die meisten hatten sich zwar dran gehalten, weil sie es eben vorab gelesen hatten, aber es waren auch ein paar mit ihren Rucksäcken auf dem Gelände und wurden dann nicht zurechtgewiesen, dass sie diese bitte irgendwo wieder ablegen sollten. Also hier werden irgendwie inflationär irgendwelche Verbote ausgesprochen und man weiß gar nicht, was jetzt wirklich gilt oder nicht. Oft soll man dann auch irgendwelche Gebühren für Filmkameras bezahlen, aber Smartphones, die die gleiche Qualität leisten, sind von den Gebühren dann nicht berührt. Also es ist alles ein bisschen seltsam. Filmen konnte ich dieses Mal jedenfalls uneingeschränkt, also auch mit meiner Actioncam. Unser Reiseleiter führte uns an die unterschiedlichen Tempel und erklärte uns dann einiges. Wie gesagt, er widersprach einigen Thesen, die wir tags zuvor von dem anderen Reiseleiter gehört hatten. Das Besondere an diesem Tag war dann, dass wir einen der Tempel, den sogenannten Mastentempel, auch besteigen durften. Das war mir allerdings zu anstrengend, denn die Stufen sind nämlich sehr hoch und uneben. Mein Herzallerliebster, der kletterte dann trotzdem hoch, weil er den Reiseführer so verstanden hatte, dass oben die Maske eines Jaguars zu sehen sein sollte. Das war aber nicht der Fall. Diese Masken waren nämlich links und rechts der Stufen platziert worden und somit auch von unten sehr gut zu sehen. Ja, wie könnte ich die Masken vorstellen? Oh, jetzt juckt es mir an der Nase. Irgendjemand denkt an mich. Ja, das sind ungefähr 4-5 Meter hohe, grob gemeißelte Steingesichter, die ziemlich eckig sind. Sie haben große Nasen, große Augen und dicke Lippen und ein paar wenige Verzierungen an der Stirn. So ein bisschen sieht das aus wie ein Stirnband. Und darüber manchmal auch eine Art Krone, falls es sich dabei eben um den Maya-König oder Häuptling gehandelt hat. Manchmal gibt es dann links und rechts auch quadratische Ohren. Diese hatten, glaube ich, keine dort vor Ort, die wir da gesehen haben. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Müsste ich in meinen Videos noch einmal nachschauen. Oder ihr schaut nach, wenn ihr dazu Lust habt. Ja, ich fand es ein bisschen seltsam, dass man auf diesen Tempel hinaufklettern durfte. Er war dann mit so einem riesigen Holzdach überbaut worden, um ihn eben vor Wettereinflüssen zu schützen. Aber dann lässt man im Umkehrschluss die Touristen da drauf klettern und das kam mir irgendwie seltsam vor. Außerdem müssen wir auch ständig irgendwelche Haftungsausschlüsse unterschreiben. Aber dann lässt man gleichzeitig waghalsige Kletteraktionen zu. Das auch irgendwie, naja, vielleicht gerade deshalb. Wenn man sowas unterschrieben hat, dann ist keiner mehr schuld, außer die doofen Touristen selbst. Und dann kann man eben die Schuld abwiegeln. Sollen die doofen Touristen sich halt den Hals brechen, wir sind dann nicht schuld. Ja gut, wir hatten an diesem Tag genauso wie am Tag zuvor und auch am Tag danach wahnsinnig viel Glück mit dem Wetter. Wir waren ja während der Regenzeit, wie gesagt, unterwegs, was allerdings bedeutet hat, dass es nicht ständig durchregnet. Das muss man sich jetzt nicht so vorstellen wie bei uns im Allgäu, wenn es da mal anfängt, hört es nicht mehr auf, sondern dass man jederzeit von heftigen kurzen Regenschauern überrascht werden kann, die dann aber genauso schnell wieder weg sind, wie sie gekommen sind. Und diese Regenschauer kamen dann tatsächlich immer wieder, wenn wir gerade im Bus gesessen haben, also wirklich für uns perfekt. Wir bekamen auf den meisten Touren auch etwas zu essen. In Chichen Itza waren wir in diesem Restaurant und hatten am Morgen schon beim Einsteigen eine Flasche Wasser und eine Tüte mit einem Weißbrot-Sandwich bekommen, auf dem dann eine Scheibe Käse und eine Scheibe Wurst lagen. Dazu gab es dann eine Tüte Mayo und eine Tüte Senf. Und das Ganze war so eklig, dass ich es mir am nächsten Tag nicht mehr geben ließ. In der Tüte waren dann aber noch ein paar einheimische Süßigkeiten gewesen, so Schokodingsis und ein kleines Tütchen Nüsse. Diese habe ich dann gegessen und die waren auch gut. An einem anderen Tag waren nur die Riegel und ein Apfel und eine Flasche Wasser drin. Wir durften übrigens meistens nur Energieriegel, Nüsse und trockenen Kuchen sowie Wasser mit von Bord nehmen. Obst, belegte Brote und Säfte waren nicht erlaubt. Allerdings hätte man ein Thunfischbrot mitnehmen dürfen. Und das ist uns allen nicht ganz aufgegangen, warum ausgerechnet Thunfischbrot erlaubt sein sollte. Ja, als wir dann an diesem Tag wieder am Hafen waren, liefen wir zu einem Cache, um den obligatorischen Länderpunkt zu locken. Und besorgten uns dann noch einen Magneten als Erinnerung an diese Destination. Jo, das war's dann mit diesem Tag. Wie wir den Abend verbracht haben, weiß ich gar nicht mehr so genau. Vermutlich waren wir wieder Shuffleboard spielen und dann natürlich auch wieder sehr gut essen. Eventuell sogar im Bedien-Restaurant. Das könnte sein, dass das der Abend war, wo mein Herzallerliebster den Kellner getrollt hat. Wir waren bis dahin zweimal im Bedien-Restaurant gewesen. Und da wird man dann von einem Kellner abgeholt und zu einem Tisch in seinem Bereich begleitet. Und die ersten zwei Male waren wir bis ins hinterste Eck des Restaurants gebracht worden, wo wir an irgendeinem, ich habe ihn als Abstelltisch bezeichnet, Platz nehmen mussten. Und es war wirklich so schlimm, dass mein Herzallerliebster am liebsten wieder aufgestanden und gegangen wäre. Und er lässt sie normalerweise nicht aus der Ruhe bringen, aber da war er richtig stinkig. Und ich bremste ihn dann aber aus und meinte dann, er soll sich halt vorher überlegen, ob er den Tisch akzeptiert oder nicht. Aber mittendrin aufstehen, wo wir schon unsere Getränke serviert bekommen hatten, und dann rausgehen oder einen Platz wechseln, das sei doof, habe ich dann gesagt. Also nahm mein Hassallerliebster an diesem Tag dann das Zepter in der Hand. Und statt hinter dem Kellner herzulaufen und sich an einen Tisch führen zu lassen, ging er dann vorne weg und der Kellner dackelte hinter ihm her. Und mein Herzallerliebster suchte sich dann selbst einen Tisch aus und dieser lag dann eben aber nicht in dem Bereich des Kellners, der vor uns hätte gehen müssen, sodass dieser dann etwas pikiert aus der Wäsche geschaut hat, was mein Herz allerliebsten aber völlig kalt ließ und bei mir im Hintergrund ein kleines Grinsen erzeugte. Allerdings wurde mein Herz allerliebster dann für seine Dreistigkeit umgehend bestraft, nämlich dann, als er sein Ossobuco serviert bekam und dieses ausschließlich aus einem Knochen und nur wabbeligem Fett bestanden hat. Es war kein Fetzen Fleisch dran. Und ich befürchtete in dem Moment schon, dass er nun nicht mehr mit mir ins Bedienrestaurant gehen würde. Er war im wahrsten Sinne des Wortes bedient. Ja gut, am nächsten Tag legten wir dann in Belize an, wo wir, ich weiß gar nicht, ob man das Belize, ich sag Belize, ich glaube der Kreuzfahrtdirektor hat auch Belize gesagt und der Kapitän sagt immer Belize, Belize. Also ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Jedenfalls mussten wir dort tendern. Allerdings erledigte das ein örtlicher Anbieter. Wir wurden also nicht mit unseren eigenen Tenderbooten an Land gebracht, sondern mit einem ziemlich großen Boot der Hafenbehörde. Der Kapitän sollte uns dann später in der Kapitänssprechstunde sagen, dass ihm das auch ganz recht ist, denn erstens machen die tagtäglich immer ihren Job und immer gut und dann spart man auch mit den eigenen Tenderbooten Verschleiß und sowas. Und deswegen findet er das ganz gut, wenn die Hafenbehörde solche Schiffe selber stellt. Dann stiegen wir wieder in einen Bus und begannen dann unseren Ausflug namens Altun H, die Maya-Stätte im Regenwald. Eigentlich hatten wir einen anderen Ausflug gebucht, bei dem wir mit einem Boot fahren sollten. Aber dieser fand nicht statt, weil die Boote nämlich defekt waren, glaube ich, oder wurden sie gewartet, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber uns wurde eine sehr gute Alternative vorgeschlagen, die wir dann auch gerne angenommen haben. Und das ist eben genau das, was ich von TUI erwarte und was ich letztes Mal in der letzten Episode war es, glaube ich, bemängelt habe. Es kann ja immer einmal etwas dazwischen kommen oder etwas kaputt gehen oder sonst irgendwas. Aber wenn man Alternativen anbietet, dann ist das ja auch durchaus in Ordnung. In Jamaika hätte man ja den frei gewordenen Bus, der uns zur Schule gefahren hätte, für eine Panoramafahrt oder eine Fahrt in einen intakten Ort verwenden können oder uns anderweitig irgendwie entschädigen können. Aber das hat man eben nicht gemacht und das fand ich dann nicht so gut. Da wurde uns ja abends um 21 Uhr vor den Latz geknallt, ihre Fahrt fällt aus, kommen Sie doch morgen um 10 Uhr zum Ausflugsschalter, da können wir Ihnen aber auch nichts Gescheites anbieten, was Sie interessieren könnte, so auf die Art. Wenn man uns da eine, wie gesagt, vergleichbare Fahrt angeboten hätte, wenn das möglich gewesen wäre, oder ein leckeres Abendessen im Bezahlrestaurant Surf and Turf, dann wären wir ja schon zufrieden gewesen, aber so weit schien keiner zu denken. Ich weiß es nicht, ob dafür der Kreuzfahrtdirektor zuständig ist oder dieser Shore-Dingsbums-Manager, aber wie gesagt, ich hätte mir da etwas einfallen lassen von TUI-Seite aus, was bestimmt nicht teuer gewesen wäre und was ein bisschen entschädigt hätte. Überhaupt sitze ich hier sehr oft und habe dann immer die tollsten Ideen, wenn man da, keine Ahnung, wie man an kleinen Stellen an kleinen Schrauben drehen könnte, um die Reise irgendwie erlebnisreicher oder kundenorientierter zu machen oder so. Zum Beispiel fuhren wir ja über den Nikolaustag hinweg, das war jetzt auch so eine kleine spinnerte Idee von mir, und zwar durch die besagte Karibik, und die hatten ja das ganze Schiff adventlich geschmückt. Und wenn man in den Container mit all dem Weihnachtsschmuck und mit den Tannenbäumen und dem Weihnachtsbändle für den Kapitän noch ein Nikolauskostüm gesteckt hätte, dann hätte man diesen abends mal durch die Bedienrestaurants laufen lassen können mit kleinen selbstgebackenen Klausenmännle. Und ich finde, das wäre jetzt kein riesiger Aufwand gewesen, wäre aber sicherlich ein günstiges Highlight für die Gäste geworden. Und von mir aus hätte man dann auch noch kostenpflichtige Fotos mit dem Nikolaus vor dem Weihnachtsbaum anbieten können oder so. Dann wäre auch wieder etwas Geld in die Kasse gekommen. Ach ja, jetzt bin ich abgeschweift. Wie gesagt, ich sitze dann immer so, betrachte das so aus einem anderen Augenwinkel und habe dann immer so meine Ideen. Wir waren ja in Belize stehen geblieben und da ging es dann ja mit dem Bus nach Altun H. Und dieser Ersatzausflug, der hieß dann Altun H, die Maya-Stätte im Regenwald, und wird wie folgt von TUI beschrieben. Die Lage mitten im Regenwald macht die Maya-Stätte Altun H sehr besonders. Wissenschaftler nehmen an, dass der Ort ein wichtiger Knotenpunkt zwischen der Küste und dem Inland war. Erfahren Sie etwas über die Geschichte, schlendern Sie über das Gelände mit seinen drei Plätzen und vergessen Sie nicht, die Stufen des 16 Meter hohen Tempels hochzusteigen. Der Ausblick ist traumhaft. Der Ausflug kurz zusammengefasst, knapp eineinhalbstündige Hinfahrt bis nach Altun-Ha, geführte Tour durch Altun-Ha mit anschließender Freizeit von ca. 1,5 Stunden. Weitere Informationen zu Belize City auf der Rückfahrt. Hinweis: Bitte denken Sie an festes, bequemes Schuhwerk, Trinkwasser und an Sonnen- und Mückenschutz. Das Besteigen der Tempelanlage ist wetterabhängig. Verpflegung keine, Getränke keine. Was nicht ganz stimmt, denn wir haben beim Aussteigen eine Flasche Wasser angeboten bekommen. Weiterführende Informationen: Der örtliche Ausflugsveranstalter fordert für die Teilnahme direkt vor Ausflugsbeginn die Unterzeichnung einer Haftungsbegrenzung. Diese kann bereits vor der Ausflugsteilnahme bei der Landausflugsabteilung eingesehen werden. Aktivitätslevel leicht, Treffpunkt 10.15 Uhr, Kategorie Klassiker und der Preis war 99,99 €, minus die 20% für uns. Altun-Ha ist eine faszinierende Maya-Stätte im Norden von Belize, etwa 50 Kilometer von Belize City entfernt. Das ist die ersten Siedlungsspuren, die reichen bis 800 vor Christus zurück. In der klassischen Periode, ca. 250 bis 900 vor Christus, war Altun-Ha ein wichtiges Handels- und Zeremonialzentrum. Die Stadt war bekannt für ihren Reichtum, insbesondere durch Jadefunde, darunter der größte bekannte Jadekopf der Maya. Der ist 15 cm groß und wiegt 4,5 Kilo. Und dieser Kopf zeigt den Sonnengott Kinich-Ahau. Dieser Kopf ist Nationalheiligtum von Belize und befindet sich heute in der Zentralbank von Belize in Belize City. Ein Replik kann man im Belize Museum anschauen. Außerdem befindet sich eine Abbildung auf den Geldscheinen, den belizinischen, heißt das so, Geldscheinen, und auf dem Etikett des, das wird geschrieben Beliki-Bier, aber sie haben es immer wie haben sie es denn immer ausgesprochen? Belki-Bier? Belik-Bier? Ich weiß es nicht, sie haben es anders ausgesprochen, als es drauf gestanden hat. Ja, die Anlage von Altun-Ha, die umfasst mehrere Tempel und Plätze und darunter eben besagten Tempel der Maueraltäre. Das ist der Fundort des berühmten Jadekopfs. Und dann gibt es einen Plaza A und einen Plaza B und das ist Zentrum des öffentlichen Lebens gewesen mit rituellen und politischer Funktion. Und es soll Ballspielplatz und Wasserspeicher gegeben haben, was ein Zeugnis der fortschrittlichen Stadtplanung gewesen sein soll. Und wir fuhren dieses Mal mit einer Reiseführerin, die auch nur wieder Englisch sprach, was auch dieses Mal viele verärgert hat. Zwar wird das vorher immer deutlich kommuniziert, dass nicht überall deutschsprachige Reiseführer mitfahren, aber es gibt doch sehr viele, die kein Englisch verstehen. Und ich hatte anfangs den Verdacht, dass vielleicht viele Ostdeutsche kein Englisch sprechen, weil sie ja in der Schule ausschließlich Russisch gelernt haben könnten. Aber wir haben mit Ostdeutschen gesprochen, die das verneint haben. Sie meinten, sie hätten durchaus Englisch gelernt, und zwar ab der 7. Klasse. Also kann es daran nicht liegen. Aber tendenziell hatte ich schon den Eindruck, dass es überwiegend Ostdeutsche waren, die mit englischsprachigen Reiseführern nicht allzu viel anfangen konnten. Die Reiseführerin erzählte uns während der Fahrt dann interessante Dinge über die Maya-Kultur, die denen glichen, die uns auch Weiße Feder am ersten Tag erzählt hatte. Und nach knapp eineinhalb Stunden Fahrt kamen wir dann in Altun-Ha an, wo wir einem Reiseführer der Anlage übergeben wurden, der ebenfalls nur Englisch gesprochen hat. Und er sagte uns, wir sollten auf unsere Uhren schauen. Es sei jetzt aktuell 12.30 Uhr und ob wir diese Uhrzeit auch auf unseren Uhren hätten, denn wir hatten nämlich in der Nacht zuvor wieder die Uhren umstellen müssen und er wollte sicher sein, dass wir die richtige Uhrzeit eingestellt haben. Er scheint da schon einschlägige Erfahrungen gemacht zu haben. Dann sagt er uns, dass er uns jetzt über das Gelände führen würde und wir im Anschluss die Möglichkeit hätten, uns frei übers Gelände zu bewegen. Und ich stand da zufällig neben ihm und sah dann in die völlig leeren Gesichter meiner Mitreisenden. Und deshalb fragte ich laut, ob alle verstanden hätten, worum es eigentlich ginge. Und als ungefähr 3/4 der Gäste den Kopf geschüttelt haben, übersetzte ich das Gesagte. Allerdings war das dann auch alles mit meinen Englischkenntnissen. Mehr hatte ich nicht drauf und alle weiteren geschichtlichen Ausführungen des Reiseführers hätte ich nicht mehr übersetzen können. Ich hätte den Gästen meine eigenen Recherchen vorlesen können, die ich vor der Reise immer für uns notiere, aber diese wichen in Teilen sogar von dem ab, was der Reiseführer uns dann erzählte. Zum Beispiel habe ich euch ja vorhin erzählt, dass die ersten Siedlungsspuren bis 800 vor Christus zurückreichen und er erzählte uns aber etwas von 900 vor Christus. Nachdem er uns dann, wie gesagt, einiges erklärt hatte, unter anderem, dass diese Anlage keine religiöse Stätte gewesen sein soll, sondern ein zentraler Handelsplatz, so dass es hier eben keine Beispiele mit anschließender Blutopferung des Siegers oder seiner Frau oder sonst irgendjemanden gab, durften wir das Gelände dann selbst erkunden. Das war übrigens auch wieder so ein Ding. Er sagte uns, es hätte dort keinen Beispielplatz gegeben. Hinterher las ich eben wieder genau das Gegenteil. Also irgendwie widersprachen sich diese Informationen immer und ich werde auf jeden Fall, wenn ich wieder zu Hause bin, da nochmal genau nachrecherchieren, bevor ich mein Fotobuch bzw. das YouTube-Video machen werde. Das Besondere dieser Anlage war jedenfalls, dass man auf mehrere Gebäude hinauflaufen konnte, also nicht nur auf einen Tempel, sondern ich glaube, es waren sogar vier und von dort oben einen herrlichen Blick über das ganze Gelände hatte. Das taten wir dann auch und hatten dann, wie gesagt, diese gigantische Sicht auf verschiedene Ausgrabungen und über den umgrenzenden, ich sage mal Dschungel, aber es ist ja ein Regenwald. Ja, der Aufstieg war dann kurz, aber schweißtreibend und nicht ganz ungefährlich und es taten sich wirklich einige mit den hohen und unebenen Stufen schwer. Aber wenigstens waren diese dann trocken. Andere Reisende hatten uns dann hinterher erzählt, dass es bei ihnen geregnet hätte und deshalb einige auf den nassen Steinen bös ausgerutscht seien. Im Anschluss an die individuelle Besichtigung schauten wir uns noch das Museum an, in dem eine Nachbildung des erwähnten 15 cm hohen und 4,5 kg schweren Jadekopfs steht. Den haben wir uns dann noch angeschaut und sind dann noch zu einem Cache gelaufen. Die erste echte Dose auf dieser Reise war das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Alle anderen mussten, glaube ich, Earth Caches und Virtuals gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Als wir dann gelockt hatten und uns beim Weggehen noch einmal umdrehten, sah ich, wie sich zwei weitere Personen dem Baum näherten und dort auch suchten. Und wir sprachen sie dann an und fragten, ob sie etwas suchen würden. Und als sie das bejahten, halfen wir ihnen beim Finden. Und in dem Moment kamen dann noch zwei weitere Cacher dazu und so wurde das fast wie ein kleines Event. Dann ging es zurück zum Bus und auf dem Weg direkt zum Hafen, wo wir immer noch durch die Souvenirgeschäfte spazieren in der Regel, um dann eben dort den obligatorischen Kühlschrankmagneten zu kaufen. Ich stottere gerade, weil ich jetzt gerade überlege, ob das der Hafen war, wo wir mit den anderen Geocachern nach einem weiteren Cache gesucht haben und dann nur ein kleines Plastiktütchen mit einem zerblätterten Logbuch gefunden haben. Und da wir uns vor dem Urlaub noch bei einem Event, da hatten wir noch zwei Paddlinge mit einem Logbuch, mit je einem Logbuch gewonnen. Und weil wir damit nichts anzufangen wissen, weil wir keine Paddlinge verstecken, haben wir, und weil wir grundsätzlich aktuell keine Caches verstecken, aus Gründen, haben wir dann das Tütchen mit dieser Dose ausgetauscht. Ja, an dem Abend bin ich dann noch in die Schaubühne gegangen, wo ein kleines Theaterstück gezeigt wurde, das von einem in die Jahre gekommenen Ehepaar handelte, das auf einer Kreuzfahrt ist und wo sie dann die Frau feststellt, dass ihre Ehe nicht mehr so ist wie vor 20 Jahren. Ich fand dann weder die Story besonders gut, noch die Schauspieler. Und da hat mir das erste Stück, das ich auf der Reise gesehen hatte, wesentlich besser gefallen. Also das war jetzt nicht so dolle. Ja, am nächsten Tag legten wir dann in Roatán in Honduras an. Gebucht hatten wir den Ausflug Roatáns Schnappschüsse. Ihr merkt sicherlich, dass wir dieses Mal sehr viele Ausflüge gebucht haben und nicht auf eigene Faust losgegangen sind. Das lag vor allem daran, dass die Sehenswürdigkeiten sehr weit vom Hafen entfernt lagen. Die bis dahin längste Fahrt hat 2,5 Stunden pro Strecke gedauert, also ca. 5 Stunden insgesamt. Und das ist eben auch der Hauptnachteil dieser Route. Alles ist ziemlich schwer zu erreichen. Man muss oft sehr lange im Bus sitzen und zweimal war auch eine Fährfahrt bzw. eine Tenderfahrt anberaumt worden. Und ja, und außerdem sollte man wissen, dass es in diesem Fahrgebiet sehr, sehr, sehr schwül ist. Und ja, die Wärme an sich wäre ja eventuell noch zu ertragen, aber diese Schwüle ist sehr anstrengend. Und ja, wie gesagt, alles in allem haben wir uns diesen Stress dann nicht gegeben, sondern haben uns einfach in irgendeinen TUI-Bus reingesetzt und dann war das gut für uns. Wir sind jetzt auch nicht so die Strandgänger, das hätte man als Alternative noch machen können. Das ist überhaupt so ein Ding für diese Route. Entweder macht man Kultur oder Strand oder man wechselt auch ab. Heute Kultur, morgen Strand. Es ist also sehr vielfältig, was man hier unternehmen kann. Ja, auf diesem Ausflug fuhren wir nur eine halbe Stunde und waren dann auch schon an unserem ersten Ziel angekommen, eine Iguana-Farm. Iguanas sind große Echsen, also eine Art Leguane. Fragt mich nicht, zu welcher Tiergattung sie tatsächlich gehören, keine Ahnung. Jedenfalls sollen 4000 dieser Tiere dort angeblich leben. Wir haben vielleicht nur so 30 davon gesehen. Aber das reichte mir tatsächlich auch persönlich aus. Ich finde solche Tiere nämlich ziemlich eklig. Ja, und ihnen so hautnah zu kommen, das kostete mich dann auch persönlich ziemlich Überwindung. Glücklicherweise hat keines dieser Viecher versucht, an mir hochzuklettern. Das soll auch durchaus gang und gäbe dort sein. Ja, auch obwohl es ein Tier hat es sogar versucht, aber dann bin ich zurückgewichen und dann war das in Ordnung. Die Leguane, vor allem die grünen Leguane, sollen auf dieser seit 1980 bestehenden Farm geschützt aufwachsen. Früher wurden sie nämlich auf vielen karibischen Inseln gejagt und waren kurz vor dem Aussterben. Und die Farm hat dann auch keine Zäune, sodass sich die Tiere dann selbstbestimmt entfernen können, wenn sie das wollen. Vielleicht haben wir deswegen auch nur so eine kleine Anzahl gesehen, weil die restlichen 3970 Tiere weit verbreitet, verstreut unterwegs waren. Ja, danach fuhren wir dann zu einem Aussichtspunkt, von dem man aus das zweitlängste Riff der Welt sehen konnte. Das erstreckt sich, glaube ich, von Cozumel über Belize bis nach Roatan hinunter, also die ganze Strecke, die wir mit dem Schiff gefahren waren. Und das längste Riff der Welt, das befindet sich, glaube ich, vor Australien. Danach ging es zu einem Hotel namens The Buccaneers, dem ersten Hotel der Insel, das heute als Museum dient. Dort konnte man dann ein bisschen was über die Insel erfahren, zum Beispiel auch, wann die ersten Kreuzfahrer kamen und man kann dann auch eine Sammlung von Modellen der verschiedenen Kreuzfahrtschiffe in einer Vitrine anschauen. Und dort tranken wir dann ein paar von uns ein Bier oder auch einen Kaffee und wir zwei liefen dann den kleinen Steg hinaus und genossen den Blick aufs Meer. Ja, nach dieser kurzen Pause wurden wir dann zu einem Strand gefahren, wo wir zuerst eine Tanzvorführung beiwohnten. Und zwar diese, wie hießen die nochmal, Garifuna, glaube ich. Und die Garifuna, das sind Nachfahren von afrikanischen Sklaven und indigenen Kariben, die sich im 18. Jahrhundert an der Küste von Honduras, Belize, Guatemala, Nicaragua, das müsste gewesen sein, ja, niederließen. Und auf Roatan leben sie vor allem im Ort Punta Gorda, dem ältesten Garifuna-Dorf der Inseln. Die Musik wird hauptsächlich mit Trommeln, meist aus Tierhaut und Holz, mit Rasseln und Gesang erzeugt. Und besonders bekannt ist wohl der Punta-Tanz, ein schneller Hüfttanz, der ursprünglich zur Kommunikation und zum Feiern genutzt wurde. Und die Tänzerinnen tragen dann farbenfrohe Röcke und Kopftücher und die Männer traditionelle Hemden. Und wir wurden dann aufgefordert mitzutanzen. Hätte man machen können, denn es war wegen des Hüftschwungs eigentlich recht einfach mitzutanzen. Aber die meisten haben sich geweigert, wir auch. Ja, im Anschluss bestiegen wir dann ein Boot und fuhren damit zu einem kleinen, recht unspektakulären Mangrovenwald. Und man erklärte uns dann, dass dort viele Tiere in diesem Mangrovenwald wohnen würden, unter anderem Lobster und so ein Zeug. Und dass die Mangroven auch vor allem die Küste schützen. Und Fischer würden ihre Boote darin in Sicherheit bringen, wenn ein Sturm vorausgesagt sei. Das nutzte aber offensichtlich einem holländischen Schiff nicht viel, das da an dieser Küste irgendwann mal gestrandet war. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass das Ende der 1980er Jahre gewesen sein muss, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt falsch liege. Das Wrack liegt jedenfalls immer noch dort und dient nun auch als Lobsterversteck.
Die Fahrt mit diesem Boot
dauerte dann so, ich würde schätzen, 20 Minuten. Und als wir dann zurückkamen, konnten wir noch eine Stunde am Strand verbringen und die dortigen Liegen mit benutzen. Und wir fanden dann am Rande von so einem Haus noch ein kleines Fleckchen Schatten. Alle anderen Liegen unter Schirmen, die waren leider schon belegt. Und ich ging dann auch noch kurz ins karibisch warme Wasser. Außerdem bekamen wir einen leckeren Melonensaft mit Melonenstückchen drin serviert. Und der war super lecker. Und da keine Eiswürfel darin schwammen, haben wir es dann riskiert und ihn auch getrunken. Und der Kapitän erzählte dann später in der Kapitänsprechstunde, dass man auch darauf verzichten solle, Früchte dort zu essen, weil die irgendwie mit Wasser vollgepumpt werden und dieses Wasser eben nicht ganz astrein ist und man dann viel Spaß hinterher hat, aber wir hatten jetzt damit keine Probleme, wenn wir da mal was getrunken haben oder gegessen haben. Wir haben uns da auf unser Haha-Bauchgefühl verlassen. Ja, alles in allem war das ein sehr netter Tag. Das Highlight war sicherlich die Iguana-Farm und allein wegen ihr würde ich sagen, dass man den Ausflug ruhig machen kann. Wir haben dafür 79 Euro minus 20% bezahlt und das war durchaus okay. Zurück am Hafen sind wir dann zu einem Cache gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob das der Cache war, bei dem wir die Tüte mit dem Zettel gegen ein Paddling mit Liverpool. Nee, das war glaube ich nicht der. Das war der andere, der davor. Oder ob das der lustige Cache mit in dem Laden war. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls irgendwo war es, da mussten wir eine Händlerin während der Öffnungszeiten ansprechen, wo denn der Cache sei. Und sie zeigte dann hinter sich und da stand dann eine Box mit einem Täschchen drauf. Und mein Herzallerliebster dachte, in diesem Täschchen sei jetzt das Logbuch und nahm es dann an sich und machte den Reißverschluss auf. Und da lachten ihm plötzlich ein dickes Büttel voller Geld entgegen. Da hatte der Geldbeutel der Frau auf dieser Box gelegen und die Frau hatte hinter sich gezeigt und hat sich nicht drum geschert, was wir da jetzt anfassen. Und das war dann für mein Herzallerliebster ein ziemlicher Schreck, als er dann realisierte, dass er da die, keine Ahnung, Wocheneinnahme der Frau in der Hand hielt. Mein Herzallerliebster legte den dick gefüllten Geldbeutel dann wieder zurück und öffnete die darunter stehende Plastikbox, in der dann tatsächlich das Logbuch lag. Aber darunter wiederum waren dann hunderte von Kühlschrankmagneten zu sehen, also die Ware, die Frau noch verkaufen wollte. Also wir hatten dann sowohl ihren Verdienst gesehen, als auch die Ware, die sie verkaufen wollte. Und mein Herzallerliebster fragte dann die Frau, ob es noch etwas anderes geben würde, denn er hatte auf der Geocaching-Seite gelesen, dass ein paar Travelbugs im Cache liegen müssten. Und das musste ja irgendwo noch sein, irgendwo noch eine Kiste oder so. Und die Frau zeigte dann auf die andere Seite ihres Ladens, wo einige landestypische Geldbörsen lagen, die sie eigentlich auch noch verkaufen wollte. Und ganz oben drauf lag dann eine solche Börse, in der die Travelbugs dann untergebracht waren. Also alles ein bisschen durcheinander und andere Geocacher erzählten uns dann auch später, dass der amerikanische Owner dieses Caches seit 2018, glaube ich, nicht mehr cachen würde. Aber auf wundersame Weise lebte der Cache trotzdem weiter. Unter anderem eben durch diese Frau, die wirklich absolut keine Ahnung zu haben schien, was sie da tat. Und wir legten dann einen Travelbug von mir rein, der mir jetzt hinterherreisen soll und mal sehen, ob er mich einholt oder von der Frau verkauft wird. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls war das äußerst witzig. Sie versuchte natürlich auch irgendwas von ihren Souvenirs an Geocacher zu verkaufen, aber da sie keinen Magneten hatte, der uns gefallen hätte, haben wir da nichts gekauft. Abends war dann wieder Weihnachtsmarkt auf dem Pooldeck. Die Woche zuvor war das auch schon gewesen und das war eine sehr nette Abwechslung, die mir sehr gut gefallen hat und von der es durchaus mehr geben könnte. Es gab sogar Glühwein, aber ob der wirklich heiß war, das habe ich nicht ausprobiert. Das wäre wirklich schon sehr krass bei 29 Grad einen heißen Glühwein in der Karibik trinken, boah, kann man machen, man muss es aber nicht machen. Es liegen übrigens an mehreren Stellen auch Plätzle, also Weihnachtsgebäck, herum, also auf dem ganzen Schiff verteilt. Man kann sich dann jederzeit ein Stück davon nehmen. Ich glaube, es sind dann so 5, 6 Sorten. Zwar immer die gleichen, aber wirklich sehr, sehr lecker. Und Mini-Stollen ist, glaube ich, auch darunter. Und somit kamen wir dieses Jahr tatsächlich mehr als ausgiebig in den Genuss von vorweihnachtlichem Gebäck. So viel würde ich sonst gar nicht essen. Was meiner Gesundheit auch besser täte, aber Gott, man, auf so einer Kreuzfahrt will man ja auch nicht zurückstecken. Und sich zusammenreißen müssen. Am nächsten Tag war der dritte von 4 Seetagen, den ich dann mit Shuffleboard-Spielen, Podcastaufnahme und einer Lesung verbracht habe. In der Lesung ging es dann um lustige Dinge, die auf einer Kreuzfahrt so passieren. Unter anderem wurden da die 10 lustigsten Fragen vorgelesen, die mal an der Rezeption gestellt wurden. Unter anderem, ob die Crew an Bord schlafen würde, wurde mal gefragt. Oder, und die Frage fand ich ganz witzig, ob der Aufzug auch vom hinteren Teil des Schiffes in den vorderen fahren würde. Die Lesung fand ich dann sehr unterhaltsam, auch wenn mir mein Nachbar ständig ins Ohr hustete. Inzwischen waren dann schon einige Mitreisende krank und die Organisatoren hatten inzwischen auch schon ein verschärftes Hygienekonzept angeordnet. Man kam inzwischen in kein Restaurant mehr rein, wenn man nicht vorher die Hände wusch. Und der Kreuzfahrtdirektor hat in der Kapitänsprechstunde dann auch gesagt, die Influenza hätte sie jetzt 3 Wochen früher erreicht als sonst üblich. An diesem Tag lernte ich im Restaurant die Baumtomate kennen. Ich konnte leider noch nicht nachforschen, was das genau für eine Pflanze ist, aber ich fand sie irre spannend. Sie sieht dann tatsächlich wie so eine Tomate aus, allerdings eine kunterbunte. Ihre Außenfarbe ist dann irgendwie gar nicht definierbar. Sie ist grün und rot und auch gleichzeitig gelb und das, ja, ganz komisch. Und innen sieht sie dann wirklich wie eine richtige Tomate aus, also auch mit diesem Wabbelzeug und kleinen Kernen und einem Strunk in der Mitte. Sie schmeckt allerdings völlig anders, überwiegend säuerlich, aber auch ein klein bisschen süß und wirklich sehr, sehr, sehr fruchtig. Und das fand ich extrem spannend und ja, wenn es die jetzt nochmal gibt, bevor wir abreisen, werde ich es auf jeden Fall nochmal essen. Aber aktuell gibt es mal wieder Trauben und Ananas, das gab es dann auch 2, 3 Tage nicht, bis wir dann in Panama haben wir wieder Zuladung gekriegt und da gab es dann danach wieder Ananas und Trauben. Ja gut, am nächsten Tag sollten wir einen der schönsten den schönsten Ausflug der ganzen Reise haben. Aber davon erzähle ich euch dann beim nächsten Mal. Es gibt jedenfalls eine ganze Menge giftiger Tiere in der nächsten Episode. Und viel Wasser, und zwar von allen Seiten. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Ich hoffe, ich konnte euch so ein paar Eindrücke vermitteln von dieser tollen Reise und von den einzelnen Destinationen. Und auch die Geocacher kamen, glaube ich, auf ihre Kosten. Dann wünsche ich euch was, macht es gut. Ich freue mich über Kommentare. Bis zur nächsten Woche. Servus!